Hallo miteinander. Hier ist Claudia und das ist der Podcast «Die Stadt und die Natur». Wir alle hören sehr viel über den Klimawandel. Wir alle wissen, dass die Sommer heißer werden, die Winter feuchter und die Stürme stärker. Aber wissen wir wirklich genau, was mit der Natur in unseren Städten passiert? Überall passieren im Moment kleine, manchmal auch grosse Veränderungen. In meinem Podcast rede ich mit Leuten, die darüber mehr wissen als ich. Und vielleicht haben sie auch etwas zu sagen darüber, wie wir alle etwas beitragen könnten zur Natur.
Es war ein verregneter, kühler Morgen Anfang November, als ich Barbara Zoller in Bümplitz getroffen habe. Wir haben beim Tramli abgemacht und sind zusammen auf den Friedhof. Seitdem ich mich mit der Natur in der Stadt beschäftige, komme ich immer wieder auf die Friedhöfe zurück. Sie sind nicht nur Orte der Ruhe, wo unsere Toten liegen, sie sind auch Inseln von der Artenvielfalt. So viel zuerst einmal zum Ort dieser Folge, später noch ein bisschen mehr dazu. Die Hauptdarstellerin dieser Geschichte, Barbara Zoller, ist eine Pilzexpertin. In der Nebenrolle haben wir mich, natürlich die Pilz, eine Katze, ein paar Reihen und weit im Hintergrund die Gärtner mit ihren Laubbläsern. Wir haben Glück gehabt. Schon gerade beim Eingang, leider noch ein bisschen nach bei der Strasse, haben wir die ersten Pilze gefunden. Das Schlechte ist für die Pilze ein gutes Wetter.
Ja, Pilze haben eigentlich sehr gerne feucht, kalt weniger, aber die letzten Tage war es ja gar nicht kalt gewesen. Von dem her ist es ihnen gleich, wenn es jetzt ein bisschen kühler wird. Und wir sehen, es hat hier noch recht schöne Spätherbstpilze am Boden. Zum Beispiel gerade hier vorne sehen wir die Fellblingen. Fellblingen, das sind grosse, fleischige Lamellenpilze. Und die haben meistens einen Geruch nach Rettich, sind aber als Speisepilz völlig bedeutungslos. Können wir da mal einen aufnehmen? Du siehst, der hat da so warme Tonfarben auf dem Hut oben. Und unten ist er ein bisschen brünschelig in den Lamellen innen. Siehst du das? Mhm. Und der, wenn du jetzt den an die Nase hebst, müsste eigentlich ein bisschen nach Rettich schmecken. Im Moment ist es vielleicht ein bisschen kalt, aber wir können ihn eventuell mit reinnehmen und sehen dann, dass er den Geruch würde noch entfalten. Nehmen wir doch einen mit von denen.
Und du hast noch einen anderen in der Hand. Den hast du mir gerade vorher kurz erklärt.
Ja, genau. Das ist ein Reizker. Das ist ein orange milchender Milchling, den wir hier haben. Reizker sind die orange milchenden Milchlinge sind eigentlich alle essbar. Das sind Speisepilze. Das Exemplar ist jetzt vielleicht schon ein bisschen alt, das würden wir so nicht mehr essen. Aber generell sind sie leicht erkennbar. Wenn du hier die Lamellen in einen Schnitt machst, dann kommt ganz schön die orange Milch raus. Am Stiel sehen wir auch Glücksraum. Hier in diesen Parkbäumen. Da gehe ich gerne auch ein bisschen zu den Bäumen zu, weil wir haben ja 30% etwa von unseren Pilzen haben eine Lebensgemeinschaft mit einem Baum, der sogenannte Mykorrhiza bilden sie. Das ist wahrscheinlich eine serbische Fichte, die hier steht. Und mindestens der Reizker hat eine Lebensgemeinschaft mit so einem Nadelbaum, ganz sicher. Die Fellblinge, die ich vorher erwähnt habe, das sind Streuzersetzer, das sind Saprobi-Pilze, die können irgendwo am Wegrand wachsen, also die könnte ich auch irgendwann losgelöst von einem Baum finden.
Wenn du sagst, es ist eine Lebensgemeinschaft, was machen denn die füreinander?
Der Baum, der macht ja Photosynthese, der tut aus dem Licht eigentlich Kohlenhydrat produzieren und gibt durch seine Wurzelspitzen nachher von diesem Kohlenhydrat, von dem Zucker, gibt er durch einen Stoffaustausch in den Pilzhäufen, also dem Geflecht, dem unterirdischen vom Pilz, gibt er den Zucker weiter. Als Gegenleistung, der Pilz, wenn jetzt du dir vorstellst, auf dieser Fläche vom Rasen ist ganz ein fein verteiltes Geflecht von diesen Pilzhäufen, sagen wir dem, von diesen ganz feinen Fädeli. unter dem Boden. Und durch diese ganz feine Erschliessung kann der Pilz im Baum Wasser und Mineralstoff zur Verfügung stellen, wo er selber mit seinem Wurzelwerk niemals könnte beschaffen. Das ist also eine Symbiose, eine Lebensgemeinschaft, wo beide extrem profitieren voneinander. Und das ist etwas, was mich wahnsinnig fasziniert an den Pilzen.
Du musst dich also nicht nur bei den Pilzen auskennen, sondern auch bei den Bäumen.
Ja, das ist sicher ein Vorteil, wenn ich so einen Mykorrhiza-Pilz finde, dann tue ich immer schnell noch den Kopf lüpfen und schauen, was ist da für ein Baum oben dran. Weil es gibt verschiedene Situationen, aber viele von diesen Mykorrhiza-Pilzen machen mit einem oder zwei oder drei bestimmten Bäumen eine Lebensgemeinschaft. Und das hilft natürlich auch, um die Art zu erkennen. Ganz sicher.
Also, du bist da angelaufen, hast gemacht, zack, und hast gar gewusst, was es ist. Hast du so viel Erfahrung?
Ganz sicher ist man nie und man muss auch aufpassen, dass man keinen Schnellschuss macht, weil eine Pilzkunde ist etwas Kniffliges, würde ich jetzt mal sagen. Und vielleicht im Unterschied, ich schaue auch sehr gerne Pflanzen an. Botanik ist auch mein Hobby. Meine Erfahrung ist so, bei den Pflanzen, dort hast du recht verlässliche Merkmale, wo du kannst zu Hilfe ziehen, von den Blüten, vom Aufbau, wie die Blätter angeordnet sind. Beim Pilz ist der Unterschied, die Variabilität ist viel grösser und der Pilz entwickelt sich auch von, wenn er zum Boden ausstößt, der Fruchtkörper, bis er aufschirmt und nachher langsam auch alt wird, hat er extrem ein unterschiedliches Bild, wie er aussieht. Und das ist das, was auch sehr fasziniert und was auch Erfahrung braucht. Und ich denke, jemand, der sagt, ja, ich kenne immer und jeden Pilz, das ist nicht so glaubwürdig. Ich glaube, man muss vorsichtig daher gehen und jedes Mal gut schauen, was das könnte sein.
Nimmst du ein Händchen mit oder längst du dich gerade mal an?
Nein, Händchen brauche ich keine. Also ich länge alle Pilze an, auch die tödlich giftigen. Vielleicht muss man aufpassen, dass man nachher nicht in den Augen reiben. Aber wenn man einen sehr giftigen Pilz anlängt und nachher die Hände gut wäscht, ist das sicher überhaupt kein Problem.
Aber das Messer hast du immer dabei?
Das Messer habe ich jetzt zum Sack auszogen, das hast du richtig gesehen, ja. Warum habe ich ein Messer dabei? Wenn ich einfach ruppe am Pilz, dann kann es sein, dass unten im Boden wertvolle Bestimmungsmerkmale stecken bleiben, sozusagen, wo ich nachher nicht beiziehen kann, um den Pilz genau zu bestimmen. Also man sollte eigentlich immer ein bisschen unten raus, wenn man ihn bestimmen will, alles mitnehmen, dann hat man auch eine Sicherheit.
Also ich wohne schon ein Zeitchen in Bern. So 10 Jahre. Aber was ich bis jetzt ganz selten gemacht habe, ist auf die Friedhöfe gehen. Und ich glaube, ich habe diesen Podcast geschafft, gehe ich die ganze Zeit auf die Friedhöfe. Wir sind jetzt hier im Bümplitz. Warum ist das jetzt so gut für den Pilz?
Da muss ich vielleicht dazu sagen, wenn man Friedhof hört, dann stellt man sich Gräber vor. Wir gehen aber auch mit dem Pilzverein Bern, gehen wir schon lange, immer regelmässig auch im Bremgartenfriedhof, gehen Pilze kartieren, also schauen, Inventar machen, was hat es da alles. Wir gehen nicht um Gräber herum und schon gar nicht auf Gräber schauen, was für Pilze hat, sondern in diesen schönen alten Friedhöfen hat es halt grosse Parkteile. Mehr als die Hälfte von diesen Friedhöfen sind ein Park und dort hat es naturbelassene Wiesen und sehr schöne Bäume und das sind wunderschöne Lebensräume für Pilze.
Eben, wenn man an Pilz denkt, denke ich dann halt auch an Wald und Pilzeln im Herbst. Ich habe das als Kind mal ganz selten, aber ab und zu gemacht. Dass man halt in der Stadt auch rufen, Pilz findet. Warum ist das so?
Man findet sicher nicht die gleichen Pilze, wie man sich so klassisch vorstellt. Also einen Steinpilz habe ich jetzt wirklich so im Siedlungsraum noch nie gefunden. Eher vielleicht mal einen Flügelpilz bei einer Fichte oder bei einer Birke, weil das ist eben auch so ein Pilz, der eine Lebensgemeinschaft bildet mit diesen Bäumen. Man findet sicher andere Pilze und halt je nach Habitat, je nach Lebensraum kann man unterschiedliche Pilze finden. Interessant auch, was mein Hobby halt auch sind, viel so kleine Pilze, nur einen halben Zentimeter Hutgrösse oder so. Die können je nachdem auch sehr interessant sein.
Wir wenden uns von der Strasse ab und Barbara führt mich nach hinten tiefer in den Friedhof. Dort hat es grosse alte Bäume und überall hat es Laub und Kies, wo beim Laufen knirscht. Unterwegs erzählt mir Barbara, dass es seit Corona wieder mehr Leute gibt, die in die Wälder gehen pilzeln. Das haben vor allem die Pilzkontrolleure gemerkt. Es kommen ein Haufen Leute mit vollen Körbchen, die noch nicht so viel von Pilz verstehen. In der Schweiz gibt es rund 6'000 Pilze, sagt mir Barbara. Dort davon sind 200 essbar und 200 sind giftig. Mehr als 5'500 Pilze sind also Nicht-Speisepilze. Ein Stückchen weiter vorne wird Barbara im Gras wieder fündig.
Und das ist doch jetzt ein Röhrling.
Ich gehe hier mal raus. Ist schon ein bisschen alter.
Der hat oben eine ganz schmierige Hautoberfläche. Du siehst, das ist fast ein bisschen grusig, weil es jetzt geregnet hat, richtig schleimig da oben drauf. Auf der Hautunterseite haben wir als Fruchtschicht haben wir Röhren. Und man sieht die Röhrenmündungen. Das sieht fast ein bisschen wie ein Stückchen Schaumgummi aus, muss ich da sagen, wenn man das so beobachtet. Aber das sind die Mündungen von Röhren. Da innen werden ja die Sporen produziert. Und der, der hier bei dieser Föhre wächst, das ist der Körnchenröhrling. Der gehört in die Gattung der Schmierröhrlinge. Wenn wir jetzt ein jüngeres Exemplar von dem hätten, sagten wir auch, warum er Körnchenröhrling heisst. Weil er tropft aus seinen Röhrenmündungen, tropft er so einen sporenhaltigen Tropfen runter. Und die Sporen haben so eine olivbraune Farbe. Wenn das auf dem Stiel nachher kleben bleibt, dann gibt es so Tüpfchen, so brünschelige Tüpfchen. Man ahnt es nur noch, da gibt es ganz feine so Pünktchen. Und wegen dem heisst der Körnchenröhrling. Das sieht nachher auf dem Stiel fast so ein bisschen wie körnig aus. Die Schmierröhrling, das sind Speisepilze, aber nicht wirklich gute. Ich esse die nicht. Wer die essen will, der soll. man müsste noch die Hut abziehen, also das, was hier zuoberst auf dem Hut ist, das müsste man unbedingt wegnehmen, weil das so schleimig ist. Sonst schleimt nachher die ganze Soße und alles und das ist überhaupt nicht fein. Also man müsste die Hut abziehen und die gut kochen. Von denen kommt man aber auch gerne ein bisschen Durchfall über. Das ist zwar nicht gefährlich, aber auch nicht unbedingt eine Freude. Wenn man ja Pilz isst, will man etwas Gutes haben und gesund bleiben. Das ist noch ein anderer ganz besonders schöner Begleiter von den Föhren, der kupferrote Gelbfuß. Man sieht oben drauf, er hat so ein Buckeli und auch sehr eine schleimige Hautoberfläche. Wenn man jetzt hier unten in die Fruchtschicht hineinschaut, man sieht, er hat Lamellen. Die sind ziemlich dick und sie haben so einen grau-schwarzen Farbstich. Siehst du das? Auch hier oben an der Stielspitze sieht man so ein schwarzes Rändchen. Das ist entstanden, weil hier Sporenpulver aus diesen dicken Lamellen sich hier an dem Schleim verfangen hat. Und darum gibt es hier so eine schwarze Zone. Der kupferrote Gelbfuß ist ebenfalls ein Speisepilz, den man eigentlich gut essen kann. Ich habe den auch gerne.
Hat sich also fast rendiert, gell, wenn dir so ein Körbel dabei
ist. Ja. Also im Friedhof tue ich generell keine Speispilze sammeln. Das ist auch ein bisschen, vielleicht noch ein bisschen meine persönliche Ethik.
Du hast vorher gesagt, dass es jetzt vielleicht Corona-bedingt eine Menge Leute hat, die Pilze gehen, weil sie ein bisschen in die Natur rausgehen. Ich habe schon gesehen, es gibt irgendwelche Pilz-Apps. Was haltest du von denen?
Es ist ja gerade im Kassensturz ist, eine gute Sendung gewesen, wo man die Apps verglichen hat. Und ich bin froh, dass eigentlich das Gleiche rausgekommen ist, wie wir vom Pilzverein Bern schon lange immer auch gedacht haben. Also die Apps sind sicher noch zu wenig ausgereift, zum Pilz zu bestimmen. Man kann ein bisschen mit diesen Apps spielen, das ist eine Möglichkeit, aber es ist nie empfehlenswert, dass man mit so einer App Pilz bestimmt und die nachher würde essen. Also Pilzkontrolle ist auf keinen Fall ersetzbar durch so eine App. Weil es hat bei diesen Tests ganz klar gezeigt, dass sie grobe Fehler machen. Also ein tödlich giftiger Pilz ist als Speisepilz ausgewiesen worden. Und das darf man so nicht laufen. Das geht gar nicht.
Ich denke, dass eine von der Faszinationen von Pilzeln sehr wahrscheinlich genau das Bestimmen ist.
Ja, das Pilzeln ist darum meine Leidenschaft, weil jeder Pilz, den man nicht kennt, ist eine Art Detektivgeschichte. Das ist genau so. Das ist die Spannung, die Herausforderung herauszufinden, was man da hat. Vielleicht möglichst etwas, was man noch nie gesehen hat. Und was natürlich auch eine Freude ist, ist das nachher zu tauschen mit Freunden, mit Bekannten. Und das Internet ist auch sehr wertvoll für das. Man kann einander Bilder schicken, man kann fragen, was meinst, man kann sie Verein mitbringen, miteinander bestimmen und besprechen. Und ja, das ist eine Riesenfreude, so etwas.
Ich habe mit extrem hoher Faszination letztes Jahr ein Buch gelesen von einem amerikanischen Autor, der auch sehr viel über Natur geschrieben hat. Und er hat ein Buch geschrieben, das heisst «How to change your mind». Und das ist um psychogene Substanzen gegangen und unter anderem um Pilzli. Ich nehme jetzt mal an, die gibt es nicht in der Schweiz, gell? Die, wo einem sozusagen in einen halluzinogenen Zustand versetzen.
Falsch. Völlig falsch. Die gibt es. Doch. Und es gibt auch in entsprechenden Kreisen gibt's Leute, die genau wissen, wo man die suchen muss. Also ich rede jetzt eigentlich vor allem von einer Art, die in der Schweiz gesammelt wird und auf einen Trip gegangen wird. Das ist der spitzkegelige Kahlkopf, der Psilocybe semilanceata. Und der wächst also nicht im Siedlungsraum, da sind wir jetzt am falschen Ort. Eher vielleicht so auf Alpweiden, ein bisschen eher magere Alpweiden. Ich habe selber auch schon gefunden und ich habe aber noch nie konsumiert. Ich getraue mich das nicht. Aber das Psilocybin, das ist eine Substanz, die sehr nah verwandt ist mit dem Serotonin. Serotonin ist ja unser Glückshormon, wo viele auch Antidepressiva, die genommen werden, haben einen Einfluss auf den Spiegel von dem Serotonin. Und das Psilocybin ist sehr, sehr nah strukturell mit dem verwandt. Und das macht nicht nur glücklich, sondern halt vielleicht ein bisschen mehr. Ich weiss es nicht. Es macht eine Halluzination. Und ich denke, das kann ich nicht beurteilen, aber das ist etwas, was halt in dieser Szene gemacht wird und gesammelt wird.
Also zum Beispiel hat man angefangen, das bei wirklich sterbenden Menschen einzusetzen.
Ja, ja.
Wenn noch einmal sehr so ein tiefes spirituelles Erlebnis haben können machen und damit dann unter Umständen besser haben können loslassen. Also es gibt sozusagen auch medizinische Anwendungsformen, aber so in dem Sinn psychiatrische,
poetische. Von dem habe ich auch gelesen und ich denke, dass das ein interessanter Ansatz ist. Ich denke grundsätzlich, das Psilocybin, das macht auch nicht abhängig wahrscheinlich. Eine Gefahr ist, die könnte passieren, ist, dass jemand, der schon eine latente Psychose vielleicht hat, durch so einen Trip könnte eine Psychose auslösen. Das ist nicht harmlos. Und die Rauschpilze, die sind sicher nicht harmlos. Also, man riskiert schon etwas, aber ich glaube nicht, dass sie abhängig machen. Und ich habe das auch gehört, dass das solche Versuche gibt. Und das ist sicher interessant. Auch mit dem LSD, der ja strukturell auch noch verwandt ist und der ursprünglich auch aus einem Pilz kommt, nämlich aus einem Mutterkornpilz. Auch mit dem hat man solche psychiatrische Versuche sind am Laufen. Wer weiß, was man da noch herausfindet. Vielleicht hoffen wir, dass wir da jemandem helfen können.
Wir gehen ein bisschen weiter. Ein Weg vom Kiesweg und das Bördli am Rand vom Friedhof darauf. Barbara will mir zeigen, wo sie das letzte Jahr Knollenblätterpilz gefunden hat. Und die sind hochgiftig. Doch bevor wir haben können gehen suchen, haben wir Besuch bekommen. Die Katze hat uns schon eine Weile begleitet und hat mit allen Mitteln probiert, auf sich aufmerksam zu machen. Indem sie in einem Höllenkaracho an uns durchgesprintet ist oder wie ein Clown mit allen Vieren am Baumstamm hochgeklettert ist. Ich habe dann zu einer gesagt.
Da
grundsätzlich, wie jetzt hier mit der Barbara, du bist jetzt ein bisschen...
Das dritte Wagen, ja, jetzt haben wir sie.
Du bist nicht ganz eingeladen von uns.
Hä? Wenn wir, sonst, wir könnten eventuell auch dort her, wo sie gewachsen sind, die grünen Knollen. Ja, da. Das ist ein Ritterling. Und das ist wahrscheinlich ein gilbender Erdritterling. Ich tue jetzt hier mal ein bisschen reiben in den Lamellen. Und dann warten wir ein bisschen. Der wird eventuell ganz langsam gelb verfärben nachher. Da ist jetzt eine erste Eiche. Und bei dieser haben wir vor einem Jahr die tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilze gefunden. Aha, die Katze kumpelt auch schon dran auf, die sieht, das ist etwas Interessantes. Ja, und als ich mit dieser Gruppe hier gegangen bin und wir die tödlich giftigen grünen Knollenblätterpilze gefunden haben, das war für die Leute schon ein prägendes Erlebnis gewesen. Im Moment sind sie nicht mehr da, sie kommen früher im Jahr, schon im August kommen sie oft. Und sie können auch zum Teil im Siedlungsraum kommen, also auch zum Beispiel bei Spielplätzen können es sein, dass solche grüne Knollenblätterpilze bei Eichen wachsen.
Also den meisten Leuten ist sehr wahrscheinlich mal schwach bewusst, dass es Pilze in der Stadt gibt, aber dass sogar giftige Pilze haben können, ist sehr wahrscheinlich gar nicht so vielen klar.
Ja, das ist überraschend, das habe ich schon mehr, auch wenn ich mit Leuten so auf Pilzführungen gegangen bin, habe ich festgestellt, dass sie wirklich so ein bisschen erschrocken waren. Und ein Teil haben gesagt, ja, aber die Pilze muss man doch hier wegräumen oder dann sollte man überall Plakate hermachen. Das ist halt schwierig, weil die Pilze, das kann sein, dass die 5-6 Jahre nicht kommen. Das Myzel, das ist im Boden und überdauert. Und wenn irgendwie die Wachstumsbedingungen gut sind, kann es sein, dass die massenhaft kommen. Und das kann dann sein, dass sie das mal massenhaft bei dieser Eiche kommen und 5-6 Jahre später halt irgendwie 100 Meter weiter weg bei einer anderen Eiche am meisten sind. Also das ist schwierig. Mit dem müssen wir irgendwie klarkommen. Wir müssen informieren, dass es das gibt. Das machen wir ja hier mit jetzt auch gerade. Aber das kann man nicht vermeiden, dass die Pilzfruchtkörper, die gehören zu uns.
Okay. Es ist mir auch als ich deine PowerPoint-Präsentation angeschaut habe, ist mir auch aufgefallen, die schiere Menge von verschiedenen Pilzen, die es gibt in der Stadt.
Ja, es gibt sehr viel. Es gibt halt sehr viele Lebensräume auch. Eins sind eben so die Parkgebiete. Das ist ja etwas, was vielleicht noch mal ein bisschen da und mal ein bisschen dort hat. Es gibt aber auch noch ganz andere Lebensräume, die für Pilze können einen interessanten Platz bieten. Zum Beispiel haben wir in der Nähe vom Bremgartenfriedhof eine ganz hohe Betonmauer, die völlig mit Moos überwachsen war. Und dort drauf ist ganz eine seltene, neu entdeckte Häublingsart gewachsen. Ein Häubling, das ist so ein kleines braunes Pilzchen, wo es hunderte verschiedene gibt. Aber wenn man ein bisschen näher her schaut, kann man also durchaus auch in der Stadt kann man etwas Seltenes oder sogar etwas noch nie Gefundenes finden. Das ist spannend, so Sachen.
Ja, man muss also nicht in die Wälder gehen. Man kann einfach sozusagen bei sich daheim in der Rabatte oder auf dem Rasen schauen und wird einen finden.
Genau, in der Rabatte, wo zum Beispiel vielleicht auch ein bisschen gut düngt ist, dort können zum Beispiel auch Champignons wachsen. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil Champignons kaufen normalerweise ja im Migros. Aber in der Schweiz gibt es zwischen 50 und 100 verschiedene Arten wilde Champignons. Und unter diesen Champignons, die bei uns wild kommen, gibt es auch giftige Arten. Und ich habe gerade in dieser Strasse, neben dem Örtchen, wo ich wohne, im Liebefeld, habe ich so einen Gift-Champignon schon mehrmals gefunden.
Also du weißt wahnsinnig viel. Wie kommt das? Hast du ganz viel gelesen? Hast du jahrelang immer Pilze angeschaut, beobachtet, kontrolliert?
Vielleicht ist es einfach auch Zufall oder es ist meine Neugier. Weil etwa vor 3 oder 24 Jahren haben mein Mann und ich einmal ein Inserat gesehen für einen Pilzkurs für Apotheker. 3 Tage im Schwarzwald. Und da haben wir gefunden, ja, das wäre doch mal etwas. Wir haben gerne immer Pflanzen angeschaut früher und von den Pilzen haben wir eigentlich fast keine Ahnung gehabt. Und so hat das angefangen und die ersten Jahre nach dem Kurs bin ich gerne etwa mit einem von meinen Buben oder allein einmal im Wald, habe ein bisschen Pilze gesammelt und habe mir da ein Buch gekauft, das Paarreisbuch der Pilze. Es ist leider vergriffen, aber das ist immer noch ein Pilzbuch, das ich sehr gerne habe. Mit dem habe ich dann auch immer ein bisschen probiert, eine neue Art Pilz, die ich noch nie gesehen habe, zu bestimmen. Ich bin regelmässig in Königs in Pilzkontrolle gegangen und habe das ein bisschen gezeigt und habe das so laufen. Wir haben einfach gerne auch ein paar Pilze gegessen. Mit der Zeit ist ein Punkt gekommen, wo ich immer ein bisschen mehr haben wollte wissen über die Pilze. Und dann bin ich zu Bern in den Pilzverein gegangen. Und dann haben wir dort wirklich ganz wunderschönen Austausch und eine schöne Freundschaft miteinander. Und dann, 1 oder 2 Jahre später habe ich dann auch die Prüfung gemacht als Pilzkontrolleurin. Und dann kann man wirklich sagen, von dann weg hat es angefangen, dass man es mir den Ärmel reingenommen hat und meine Neugier ist nicht mehr zu bremsen gewesen.
Ja, hat das vielleicht irgendwie ganz entfernt auch etwas mit deinem Beruf zu tun, weil mit Gift bzw. Medizin oder halt eben Pflanzen musst du dich vielleicht von Berufswegen auch beschäftigen?
Ja, vielleicht schon. Also ja, Apothekerin ist mein Beruf und ich habe schon während der Ausbildung habe ich eigentlich viel mit Pflanzen haben wir zu tun gehabt. Das hat mir immer sehr gefallen. Von dem her sind die Pilze am Anfang sicher wie ein Anhängsel gewesen, wo ich wirklich dazu genommen habe. Und ja, die Giftpilze, das gebe ich zu, die haben mich schon immer recht fasziniert. Also auch die ganze nachher Toxikologie, die dahinter ist, was sind das für Vergiftungserscheinungen, das ist natürlich etwas, was ein bisschen an meinen Beruf anknüpft, ganz sicher.
Wollen wir noch mal schauen, ob wir einen finden?
Ja. Ja, sonst gehen wir noch vielleicht gerade ganz ein paar wenige Schritte da hinten.
Da hat schon die schöne Eichen.
Ja, genau. Und ich glaube, da ist noch mal eine Eiche.
Ein bisschen unter den Bäumen nach dem Mykorrhiza-Pilz gesucht. Und Barbara hat mir erzählt, dass neben den Eichen auch Hagebuchen, Fichten oder Föhren Lebensgemeinschaften mit Pilz bilden. Aber dann haben wir genug gehabt von laufenden Nasen und steifen Fingern. Der Friedhofsleiter hat uns erlaubt, dass wir zum Reden auch in die Kapelle dürften gehen. Dort war es wunderbar warm. Wir sind angesessen und ich habe Barbara gefragt, was denn Pilze besonders gut können und was ihre Rolle als Pilzexpertin ist, wenn zum Beispiel ein Kind mit einer Vergiftung ins Spital eingeliefert wird.
Pilze haben ihren ganz bestimmten Lebensraum und sie sind so organisiert, dass sie in diesem Lebensraum das können benutzen, was dort vorhanden ist. Also sei es jetzt zum Beispiel Komposterde auf dem Kompost. Aus dem können sie Energie rausziehen. Sie haben sich spezialisiert auf ihren Lebensraum. Das ist etwas, was Pilze sicher auszeichnet, dass sie sehr, sehr verschiedene Lebensräume können besiedeln. Zum Beispiel auch im eigenen Garten. Wenn ich Rutbeckienstuden abschneide vom letzten Jahr, ganz unten am Steli, auf diesen Steli oben hat es Pilze. Die sind dort spezialisiert, die tun genau nur die Rutbeckienstängel abbauen. Und das ist etwas von dem, wo Pilze besonders gut können. Sie haben sich dort spezialisiert. Durch das, dass man die verschiedenen Lebensräume entdeckt, denke ich, tut man sie auch schätzen und möchte sie sicher auch schützen. Also das ist mir ein grosses Anliegen, dass man spezielle Lebensräume, vielleicht zum Beispiel ein Magerwiesen, wo nicht so viel Dünger drauf ist und wo es spezielle Pilzarten immer wieder hat, die spannend sind und die selten sind, dass man solche Lebensräume schützt. Oder einen Auenwald zum Beispiel, dass man den lässt mit seiner schönen Baum- und Pilzflora, dass man den schützt. Ja, das ist mir ein grosses Anliegen auch. Ist ja schon faszinierend, wie zum Beispiel eine Flechte auf meinem Briefkasten einen Lebensraum findet und dort plötzlich immer mehr Flechten sind. Und wenn ich sie jetzt dann nicht einmal wegputze, gibt es dort bald schon mal eine Humusschicht und wer weiß, ob dort nicht ein Pilz drauf wächst. Also, das sind die Zusammenhänge, die wirklich bereichernd sind und sicher auch den Horizont von uns allen können erweitern können.
Was könnte man jetzt als Bürger oder Bürgerin machen, um den Pilz zu helfen in der Stadt?
Ja, das ist eine gute Idee, denke ich. Muss ich selber gerade zuerst ein bisschen überlegen. Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welchen Lebensraum wollen wir schützen. Also wenn jetzt halt jemand vielleicht so eine grosse alte Betonmauer mit Moos drauf hat, dann kann man sagen, ja, man sollte auch nicht jedes Jahr mit dem Kercher abspritzen, dass das Moos weg ist, das lästige Moos. Man kann sich vielleicht auch überall, wo Natur ist, ein bisschen überlegen, ist das nicht auch etwas Erhaltenswertes, etwas Besonderes, wo man da könnte sein und das ein bisschen sich selber überlassen. Es geht ja natürlich nicht immer und überall, aber wenn möglich, ist das sicher mal ein guter Ansatz. Was man auch machen kann, ist in den Wäldern oder auch im Garten, man könnte Laubhäufen oder Asthäufen liegen lassen. Und dort ist sicher auch ein spezieller Lebensraum, der für Pilze interessant ist. Man sagt ja das auch für Tiere, dass sich da irgendwelche Eidechsen oder Igeln darunter verkrüchen können. Aber für Pilze ist das auch sicher ein wertvoller Lebensraum. Dann, im Sittungsraum auf den Wiesen ist es sicher so, auf einem Fußballfeld hat es naturgemäss eine weniger interessante Pilzflora, weder in einem ein bisschen moosigen, ein bisschen nicht so fest düngten Rasen. Ich selber in meinem Garten den Rasen seit 30 Jahren nie mehr düngen und ich habe festgestellt, in dieser Zeit, das ist ja auch gerade etwa die Zeit, wo ich angefangen habe pilzeln und da angefangen habe beobachten, hat es immer mehr Pilze in dieser Wiese gegeben. Das ist etwas Wunderschönes.
Der Dünger, sagen wir mal Rasendünger, würde Pilzpopulationen eher schädigen.
Durchs Düngen tut man sicher von interessanten, schönen Pilzen von Meerarten tut man, den Lebensraum zum Verschwinden bringen. Oder auch sicher auch durchs Vertikutieren, weil viele Pilze kommen auf Moos oben, die parasitieren auf Moos oder leben zusammen mit Moos. Und wenn man das Moos natürlich alles raus vertikutiert, dann ist das alles, der Lebensraum ist nicht mehr vorhanden. Es gibt auch Pilze, die gerne auf düngtem Rasen kommen. Zum Beispiel der sogenannte Heudüngerling. Das ist so ein 2-3 cm grosses Hütchen von einem kleinen braunen Lamellenpilzli. Und das ist mit Abstand am meisten verantwortlich für Rasenpilzumfeld bei kleinen Kindern. Also so kleine Kinder zwischen 8-9 Monaten und 2-3-jährig. Wenn man die im Gras spielen lässt, dann gibt es jedes Jahr so Umfeld, dass sie das ins Maul shoppen und dass nachher die Eltern müssen im Toxzentrum anrufen und man muss schauen, was ist für ein Pilz war, das die Kinder genommen haben, wo sie möglicherweise verschluckt haben. Nachher kann sein, dass das Telefon kommt. Ich selber bin auch so Notfallpilzexpertin. Und meine Aufgabe ist dann zusammen mit den Eltern, die so ein Pilzli das Kind eventuell verschluckt hat, herauszufinden, was das für eine Art war. Mit Abstand am meisten war es der Heudüngerling. Den haben sie ja dann im rohen Zustand, also ohne zu kochen, haben sie da ein bisschen von dem verschluckt. Das ist eigentlich keine tödlich giftige Art. Also das ist von dem her eine gute Nachricht. Es könnte eventuell ein bisschen Bauchweh geben beim Kind, wenn es ein bisschen genug verwünscht hat. Aber meistens hat es nichts gemacht. Wenn so ein Unfall ist, dann ist für uns wichtig, dass wir immer alle tödlich giftigen Arten ausschliessen. Und es gibt eben nicht nur den grünen Knollenblätterpilz, der tödlich könnte sein, sondern es gibt auch noch kleinere Pilzli, auch unter anderem solche, die im Rasen könnten gewachsen sein, oder auch auf Spielplätzen, zum Beispiel auf dem Häcksel, gibt es tödlich giftige Pilze, wo man ein bisschen aufpassen muss. Darum kann man nicht einfach sagen, schaut mal, ob etwas passiert ist, und dann, wenn nichts passiert ist, ist nichts. Das ist eben genau falsch. Man muss am Anfang muss man schauen, ob so ein Giftpilz dabei ist, so ein möglich tödlich giftiger, und wenn das der Fall ist, dann muss man dann gerade müsste handeln. Es kommt extrem selten vor, aber man muss immer gut aufpassen auf das.
Also von dem her hast du wirklich eine wahnsinnig gute Ausgangssituation, weil du Apothekerin bist und Pilzexpertin. Also du weißt, was das heisst, toxisch, und was das bewirken kann im menschlichen Körper. Das ist eigentlich ideal.
Ja, es ist sicher wertvoll für mich persönlich, dass ich es weiss. Meine Aufgabe, wenn ich aber so mit in einem Vergiftungsfall beizogen werde, ist eigentlich wirklich den Pilz bestimmen. Für alles andere sind die Ärzte und das Toxzentrum sehr kompetent, und ich kann zwar auch etwas sagen, wenn ich etwas dazu weiss, aber das müsste jetzt nicht unbedingt sein, da jetzt immer genug Fachpersonen, die das können beurteilen.
Du gehst eigentlich dann eben aufs Feld und machst mit Detektivarbeit.
So war es früher, ja, wo ich mache das etwa seit 2008. Da haben meine Freundin Monika Christen und ich haben zusammen die Ausbildung gemacht, dem Notfallpilzexperten. Und am Anfang sind wir wirklich etwa noch mit dem Velo in die Stadtgärten gegangen und haben gesehen, aha, ja, da ist das, da ist dieses. Jetzt ist es immer mehr so, dass die Eltern uns ein Foto schicken mit dem Handy und dass wir das gerade kurzspitz mit diesen Fotos können identifizieren. Also so ein Heudüngerling, wenn ich ihn schön von oben und von unten ein frisches Exemplar habe, kann ich das genug sicher sagen, dass das nichts tödlich giftig ist. Das macht es ein bisschen einfacher, es ist dann auch ein bisschen unkomplizierter und schneller erledigt.
Also Handys sind gut für Fotos, aber nicht für Apps.
Ja, wir müssen ja dann eigentlich selber beurteilen, ob wir die Verantwortung können übernehmen, aufgrund von so einem Handybild, nachher so eine Diagnose zu machen, sozusagen, so eine, die Sicherheit zu geben. Das ist eigentlich in unserer Verantwortung. Wenn wir jetzt müssen sagen, nein, das sind viel zu alte oder viel zu schlechte Pilzfötchen oder die Fruchtkörper kann man so nicht identifizieren, dann müssen wir halt hergehen oder die Leute kommen zu uns und bringen so etwas. Das kann schon auch sein.
Mir ist durch Barbara Zoller klar geworden, dass man Pilze sehr wahrscheinlich nur sieht, wenn man sie sehen will. Ein Grosspilz, so erzählt mir Barbara, ist einen ab 2 mm Hautdurchmesser. Man muss also gut beobachten und es braucht Aufmerksamkeit. Barbara sagt.
Ja, es ist Aufmerksamkeit und es ist sicher auch Leidenschaft dahinter, weil man immer das ein bisschen im Hinterkopf hat, auch wenn man nicht pilzeln geht, wenn man irgendwo zu der Busstation läuft oder so, entdeckt man halt etwas und dann denkt man, ja, jetzt muss ich arbeiten, jetzt habe ich keine Zeit, aber wenn man heimkommt, am anderen Tag geht man sicher dort nochmal schauen und hat dann etwas entdeckt oder auch nicht. Ja, das ist wirklich, das ist Teil von der Leidenschaft, dass man das immer ein bisschen mitnimmt.
Wir packen zusammen und auf dem Weg aus dem Friedhof danken wir dem Gärtner, und uns freundlicherweise die Kapelle vorgeheizt hat. Ich nehme mir vor, in Zukunft mehr das Moos im Garten zu beobachten und zu schauen, ob es dort nicht einen von diesen speziellen kleinen Grosspilzen gibt. Das war die zweite Folge von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke der Barbara Zoller und dem Stadtgrün Bern herzlich für den Kontakt zu Ihnen. Bitte weiterempfehlen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören würden.